Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Mein Name ist Evi Stroppel, ich bin Jugendreferentin vom EC Ostfriesland und ich möchte am Anfang mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, an ganz unterschiedlichen Orten und trotzdem zusammen sind als eine Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du segnen willst, wenn wir Zeit miteinander verbringen und segnen willst, wenn wir von deinem Wort reden. So bitte ich dich, dass wir spüren dürfen, dass du jetzt bei uns bist, im Reden und im Hören zu deiner Ehre. Amen. Der 6. Juni ist ein ganz besonderer Tag, ein Tag zur Freude und zum Feiern. So hat ein Radiomoderator vor 2 Wochen im Radio morgens angekündigt. Warum, fragt ihr euch? Der 6. Juni ist genau ein halbes Jahr vor Nikolaus. Die Halbzeit ist geschafft. Es ist jetzt nicht mehr so lange bis zum Nikolaustag, als es bisher war. Also Grund zur Freude. Diese Freudenankündigung hat mich inspiriert, mit euch heute Morgen auch schon mal ein halbes Jahr nach vorne zu spulen. Um genau zu sein, ein halbes Jahr und 10 Tage. Denn dann feiern wir Silvester 2020. An Silvester wird immer Rückblick gehalten. Im Fernsehen laufen viele Sendungen, die in Bildern und kleinen Videos festhalten, was wir in diesem Jahr erlebt haben. Die Highlights, ungewöhnliche Begebenheiten und auch Katastrophen werden festgehalten und noch einmal benannt. An Silvester 2020 werden uns die Medien erinnern an leere Klopapierregale, scheinbar nie enden wollende Osterferien, an rekordverdächtige Spritpreise, Fernsehshows mit Plexiglaswänden und Applaus vom Band, an ein Land und eine Welt im Ausnahmezustand, im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft und in jedem Bereich unseres Lebens. Am Ende dieses Jahres werden wir zurückschauen auf ein Jahr, was nicht nur in deutschen Geschichtsbüchern zukünftig zu finden ist, sondern in den Geschichtsbüchern dieser Welt stehen wird als das Corona-Jahr 2020. Nicht nur die Medien halten an Silvester Rückblick auf das vergangene Jahr, sondern auch viele Menschen nehmen sich Zeit, um zu überlegen, was war in diesem Jahr? Welche Begegnungen hatte ich? Was waren Highlights in meinem Leben? Welche Beziehungen sind gewachsen? Was hat sich verändert? Was ist neu? Was war schwer? Was muss ich bearbeiten? Was bleibt übrig? Ich möchte euch heute zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen und euch bitten, schon jetzt euren Jahresrückblick 2020 zu halten. Überlege einmal für dich, was ist in diesem Jahr passiert? Was hast du erlebt? Was hast du gemacht, damit du heute an Silvester 2020 sagen kannst, das Jahr war nicht so, wie ich es geplant oder erwartet habe. Aber das Jahr ist ein Jahr voller wertvoller Zeit und Erlebnisse für mich geworden. Ganz wichtig, in diesem Gedankenexperiment soll nicht das Schwere und das Leid dieser Zeit kleingeredet oder weggeschoben werden. Es geht bei diesem Gedankenexperiment darum, einmal den Fokus zu setzen auf dich ganz persönlich, auf die Prioritäten, die du setzt und die Entscheidungen, die du triffst. Und zu schauen, was hat mein Jahr 2020 eigentlich wertvoll gemacht? Damit ihr sehen könnt, wie das ganz praktisch aussehen kann, nehme ich euch mit hinein in einen Mini-Rückblick in mein Jahr 2020. Ich feiere heute an Silvester 2020, dass Griechenland jetzt in unserem Garten steht. Anstelle unseres geplanten Urlaubs nach Griechenland haben wir uns ein Spielhaus in den Garten gebaut, über das wir uns seit einem halben Jahr jeden Tag freuen. Ich feiere Kinder und Jugendliche, die in dieser Zeit ganz neu erlebt haben, dass Gott nicht nur in Gruppenstunden zu finden ist, sondern ganz persönlich da ist, wo ich bin. In meinem Zimmer, in meinem Gebet, in meiner stillen Zeit, mitten im Leben. Ich feiere einen ungeplanten, aber unvergesslichen Sommer. Einen, in dem passiert ist, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte, nämlich, dass Gemeinschaft gewachsen und gestärkt wurde und Gottes Beziehungen wachsen durften, Gott erfahrbar und erlebbar wurde in Situationen, die wir vorher so nicht geplant haben. Ich feiere auch, dass wir als Familie in diesem Jahr enger zusammengerückt sind, zusammengewachsen sind, weil wir anders Zeit hatten miteinander, als wir sie bisher je hatten. Wir werden jetzt miteinander eine Minute still und du bist eingeladen, deinen persönlichen Jahresrückblick zu halten. Vielleicht hältst du auch das Video an und nimmst dir mehr als eine Minute Zeit dafür. Und das ist die Frage. Was ist in diesem Jahr passiert? Was hast du erlebt, damit du heute an Silvester 2020 sagen kannst, das Jahr war nicht so, wie ich es erwartet oder geplant habe. Aber das Jahr ist mir zu einer Zeit voller wertvoller Erlebnisse und Dinge geworden. Es ist nichts Neues, Rückblick zu halten, einmal im Jahr oder sogar häufiger. Das Volk Israel hält schon immer Rückblick. Nicht nur auf das letzte Jahr, nicht nur auf das eigene Leben, sondern das Volk Israel hält regelmäßig Rückblick auf seine ganze Geschichte. Und zwar von Beginn dieser Welt an, von der Schöpfung und der Erwählung Abrahams und des Volkes Israels, über Gottes Leitung in schwierigen Zeiten und in Höhenflügen bis hin zur Vollendung. Rückblick gehalten wird zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Bei Festen, bei der Feier des Passamals, am Sabbat. Rückblick gehalten wird von einzelnen Personen, namhaften Leitern, Priestern und uns unbekannten Familienvätern. Rückblick gehalten wird von Gemeinden, von Stämmen, von dem ganzen versammelten Volk. Gemeinsam erinnert sich das Volk Israel an die Heilstaten Gottes. Und dieses Erinnern, dieses gemeinsame Rückblickhalten lehrt sie. Das Rückblickhalten führt sie in die Buße und leitet zum Lobpreis an. In einem dieser zahlreichen Rückblicke des Volkes Israel möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Die Bibel ist voll dieser Rückblicke. Es gibt ganz, ganz viele davon, die zu unterschiedlichen Zeiten starten. Ich nehme euch mit hinein in einen Rückblick aus dem Buch Nehemia und erzähle ganz kurz den Zusammenhang, in dem dieser Rückblick steht. Vor diesem Text steht die wohl schwerste Zeit, die das Volk Israel jemals erlebt hat. Israel musste erleben, wie ihre heilige Stadt samt dem Tempel, dem Ort, an dem sie Gott begegnen, zerstört wurde. Das Volk selber wurde verschleppt, zerstreut in ferne Länder, nach Ägypten, nach Babylon und einige von ihnen wurden in ihrem eigenen Land versklavt. Die schwerste Zeit des Volkes Israels, diese Epoche, die ich eben benannt habe, nennt man die Zeit des Exils. Vielleicht können wir gerade in dieser Zeit den Schmerz und das Heimweh und die Sehnsucht, die das Volk erlebt, ein bisschen besser nachvollziehen. Unser Tempel ist nicht zerstört und wir wurden auch nicht in fremde Länder verschleppt. Aber das Leben, das wir führen in unserer Heimat, ist uns gerade fremd, ist ungewöhnlich, ist unsicher, ist eingeschränkt. Und Gottesdienste und gemeinschaftliches Leben, das wir suchen und wonach wir uns sehnen, ist so nicht möglich, wie wir es uns wünschen. In den Büchern Esra und Nehemia lesen wir von der Rückkehr einiger Israeliten in ihr Land und wie sie in ihre Stadt kommen und ihr Leben wieder aufbauen. Ich lese den Rückblick Israels nach Nehemia 9. Der Rückblick ist sehr lang. Ich lade euch ein dazu, das Video kurz anzuhalten und eure Bibel zu holen. Wenn ihr eure Bibel geholt habt, dann dürft ihr gleich, wenn ich diesen Rückblick lese, ein bisschen mitblättern. Ich sage immer vor jedem Abschnitt, den ich lese, an, welches Buch in den Versen, die da folgen, gerade zusammengefasst wird. Und es geht da um keine genauen Seiten, aber vielleicht blättert ihr ein bisschen mit in diesen Abschnitten und vollzieht nach, wo wir uns gerade befinden. Ich habe gerade eben gesagt, dieser Rückblick Israels ist ganz schön lang. Das ist er aber nur für eine Predigt. Eigentlich ist der Rückblick ziemlich kurz, denn in einem Kapitel Nehemia wird im Grunde die ganze Geschichte Israels zusammengefasst. Ich lese aus Nehemia 9. Die Leviten aber sagten zum Volk: Auf, preist den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. die Schöpfung in 1. Mose 1. Dein großer Name, Herr, sei gepriesen. Du, Herr, allein bist Gott. Du hast den Himmel geschaffen, die Erde und das Meer und alle Geschöpfe, die dort leben. Ihnen allen hast du das Leben geschenkt und die Himmelsmächte beten dich an. Der restliche Teil des 1. Buch Moses und die Erwählung des Volkes Israel. Du, Herr, unser Gott, erwähltest Abraham und holtest ihn aus Ur in Chaldäa und gabst ihm den Namen Abraham. Du sahst, dass er in Treue zu dir hielt und schlossest einen Bund mit ihm und gabst ihm dabei das Versprechen, dein Nachkommen gebe ich das Land Kanaan. Und du hast dein Versprechen gehalten, auf dich ist in allem Verlass. 2. bis 5. Mose, die Befreiung und der Weg durch die Wüste. Unsere Vorfahren wurden unterdrückt in Ägypten. Du hast es gesehen und eingegriffen. Am Schilfmeer schrien sie zu dir um Hilfe. Du hast es gehört und Rettung geschickt. Du hast sie bei Tag durch eine Wolkensäule geleitet und nachts ihren Weg mit dem leuchtenden Schein der Feuersäule erhellt. Du kamst hernieder auf den Berg Sinai. Du sprachst zu ihnen vom Himmel her. Klare Ordnungen gabst du ihnen, Gesetze, die das Leben verlässlich regeln mit guten Vorschriften und Geboten. Du lehrtest sie, den Sabbat zu achten als heiligen Tag, der dir gehört. Du gabst ihnen Vorschriften und Gebote und ein Gesetz durch deinen Diener Mose. Als der Hunger sie plagte, gabst du ihnen Brot vom Himmel. Aus dem Felsen ließest du Wasser strömen, um ihren Durst damit zu löschen. Dann befahlst du ihnen, das Land einzunehmen. Doch unsere Vorfahren wurden übermütig, trotzig, schlugen sie deinen Weisungen in den Wind. Sie weigerten sich, auf dich zu hören. Nur allzu schnell vergaßen sie die Wunder, mit denen du ihnen geholfen hattest. Sie setzten sich in den Kopf, zurückzukehren nach Ägypten in die Sklaverei. Du aber bist ein Gott, der vergibt. Voll Liebe und Erbarmen bist du, voll Geduld und voll grenzenloser Güte. Du hast sie nicht im Stich gelassen, nicht einmal, als sie das goldene Kalb gossen und sagten, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Wie tief sie dich damit beleidigt haben. Du aber in deinem großen Erbarmen hast sie dort in der Wüste nicht verlassen. Du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu echter Einsicht zu führen. Auch weiterhin sättigst du sie mit Manna und gabst ihnen Wasser für ihren Durst. 40 Jahre bei ihrem Zug durch die Wüste versorgtest du sie mit dem, was sie brauchten. Wir sind beim Buch Josua. Josua und die Landnahme. Du gabst Könige und Völker in ihre Macht. Ein Land nach dem anderen eroberten sie. Du schenktest ihnen so viele Kinder, wie Sterne am Himmel stehen. Und du brachtest ihre Kinder in das Land, das schon die Väter in Besitz nehmen sollten, nach deinem Befehl. Die Herrscher des Landes und ihre Völker, du gabst sie alle in ihre Hand. Es ging ihnen gut. Sie aßen und wurden satt und genossen die Fülle deiner Gaben. Wir sind im Buch Richter. Dann aber wurden sie widerspenstig und rebellierten gegen dich. Sie kehrten deinem Gesetz den Rücken. Sie brachten deine Propheten um, die ihnen ihre Schuld vorhielten und sie mahnten, zu dir zurückzukehren. So kränkten sie dich immer von Neuem. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde und sie wurden ihnen hart bedrängt. Aber wenn sie vor Not nicht mehr weiter wussten, wenn sie laut zu dir um Hilfe schrien, dann erhörtest du sie vom Himmel her, denn dein Erbarmen ist so groß. Du sandest ihnen starke Retter, die sie von ihren Unterdrückern befreiten. Doch kaum hattest du ihnen Ruhe verschafft, da lehnten sie sich von Neuem gegen dich auf und du gabst sie in der Hand ihrer Feinde, die ihnen hart zusetzten. Wieder schrien sie zu dir um Hilfe und du hörtest sie vom Himmel her. Du erwiesst ihnen dein Erbarmen und halfst ihnen wieder und wieder. Wir kommen zum letzten Abschnitt. Der umfasst Samuel, Könige, Chronik und die Propheten. Du ermahntest sie, zurückzukehren und wieder auf dein Gesetz zu hören. Sie aber blieben übermütig und hielten sich nicht an deine Gebote. Geduldig ertrugst du sie viele Jahre. Du warntest sie durch deinen Geist, der deinen Propheten die Worte eingab. Doch sie blieben für dich taub. Darum liefertest du sie schließlich aus an die fremden Völker. Aber weil dein Erbarmen groß ist, hast du dennoch kein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen. Du Gott voller Liebe und Erbarmen. Nun Gott, unser Gott, du bist groß, so mächtig und ehrfurchtgebietend. Du hast mit uns einen Bund geschlossen und stehst dazu mit unerschütterlicher Treue. eine lange Geschichte des Volkes Israel, das fasst das ganze Alte Testament zusammengefasst in einem Kapitel. Dieser Rückblick auf die Geschichte des Volkes Israels liest sich wie eine große Erfolgsgeschichte, in der Gott seinem Volk Treue erweist und Gnade ist immer wieder geschenkt und sich seinem Volk zuwendet mit Zeichen und Wundern. Und das ist die Wahrheit, die in den Geschichten des Alten Testaments steckt, dass Gott Geschichte schreibt, Geschichte des Heils mit seinem Volk. Schaut man genauer in diese Geschichten rein, und diese Geschichten sind eben nicht nur so kurz, wie wir eben in diesem Kapitel gehört haben, da lesen wir, wie das Volk Israel mit diesen Taten Gottes umgeht. Ich habe schon oft, wenn ich das Alte Testament gelesen habe, innerlich den Kopf geschüttelt und gedacht, wann endlich versteht dieses Volk, dass Gott es gut mit ihnen meint? Wann hören die auf, immer wieder abzukehren, abzufallen, sich fremden Göttern zuzuwenden? Ganz oft schon habe ich den Kopf geschüttelt und gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Denn was hier nur in 3 Mini-Textpassagen erwähnt wird, ist Realität in jedem Kapitel, in jedem Buch der Bibel oder in fast jedem. Das Volk meckert, ist destruktiv, wünscht sich zurück in die Gefangenschaft, wendet sich an fremde Götter, tötet Propheten und Gesandte Gottes und verschließt die Augen vor dem Guten, was Gott tut. Im Nachhinein können wir über ein solches Verhalten nur den Kopf schütteln und sagen, wie konnten sie nur? Ich möchte gerne mit euch diese 3 Stellen, die in diesem Text angesprochen werden und die das Scheitern Israels benennen, einmal genauer anschauen, auf den ersten und auf den zweiten Blick. Wir schauen uns das erste Scheitern des Volkes Israel an. Wir lesen, dass Gott sein Volk, sein verheißenes Volk in die Freiheit führt und es versorgt, 40 Jahre lang in der Wüste. Mit allem, was sie brauchen. Wenn wir genau in den Text gucken, eine Textpassage, die ich rausgelassen habe, dann steht da sogar, dass nicht mal ihre Füße anschwollen, dass es ihnen gut ging, dass sie versorgt wurden mit Essen und Trinken, allem, was sie brauchten. Und eine Feuersäule und eine Wolkensäule leiteten sie durch die Wüste. Und Israel meckert und sehnt sich zurück nach, so steht es hier, den Fleischtöpfen Ägyptens. Auf den ersten Blick unfassbar. Wie kann man meckern, wenn man von Gott so versorgt wird? Auf den zweiten Blick, 40 Jahre Wüstenzeit sind nicht mal annäherungsweise das, was wir gerade in 4 Monaten Corona erleben. 4 Monate sind so viel im Vergleich zu 40 Jahren. 40 Jahre, in denen das Volk nicht weiß, ob sie je dahin kommen, wo sie hinwollen. Ob sie jemals das Leben werden, was ihnen versprochen wurde und was sie sich erträumt haben. Denn sie kennen das Ende der Geschichte nicht, als sie in der Wüste unterwegs sind. Das Scheitern 2. Gott schenkt Israel ein ganzes Land, lesen wir im Buch Josua. In diesem Land fehlt es ihnen an nichts, sie lassen es sich gut gehen. Und das Volk Israel schafft sich eigene Götter, Wohlstandsgötter, die sie anbeten. Und sie erleben mehr und mehr, wie es mit ihrem Volk bergab geht. Denn diese Götzen können kein Fundament bilden für ein Leben, schon gar nicht für Anfeindungen. Unfassbar, dass sich das Volk Israel abwendet? Auf den ersten Blick ja. Wenn wir genauer hinsehen, ist es wohl die Realität von Wohlstand. Israel erlebt nach der Landnahme eine Zeit, in der ihnen wohl alles gelingt. Wozu braucht man da noch einen Gott, wenn man sich selbst unschlagbar fühlt? Hör einmal in dich selbst hinein und überlege, wo versuche ich selbst nicht auch immer und immer wieder mein Glück selbst zu schaffen? Verlass mich lieber auf das, was ich kann und plane, als auf Gottes Leitung. Das Scheitern 3. Israel nennt Gott selbst seinen König. Und was machen sie daraus? Sie suchen menschliche Könige, Menschen, die sie leiten, nach menschlichen Maßstäben und die, wie alle Menschen, nach Macht streben, gerne selber groß sein wollen. Ein Großteil der Prophetenbücher besteht aus Warnungen, sich Gott zuzuwenden, dem eigentlichen König, auf Gott zu hören, zu ihm umzukehren. Das Volk Israel erlebt, dass ihr Verhalten, ihre Abkehr von Gott Folgen hat. und sie machen trotzdem weiter. Und die Folge, das Exil. Unfassbar. Das Exil hätten sie sich sparen können, oder? Im Nachhinein ist es immer einfach, Geschichten zu beurteilen. Zu sagen, dass man es selber besser gemacht hätte, dass man selber schlauer gewesen wäre. Deutschland schimpft auf den Hotelbetreiber aus Ischgl, auf eine Gemeinde in Frankfurt und sogar auf ein Restaurant in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und ich frage mich, hätte das nicht auch vielen anderen passieren können und hätte das nicht auch uns passieren können? Im Februar hat bis zur Schulschließung unser Confestival stattgefunden. Und in den 14 Tagen nach Confestival haben wir gezittert, ob wir wohl auch mit 400 Confis in Quarantäne gehen müssen, weil irgendjemand krank geworden ist. Wir hätten mit unserem Confestival locker Ischgl werden können. Hinterher ist man immer schlauer. Hinterher kann man sagen, hätte man doch anders gehandelt. Wenn ich das Alte Testament lese, dann schüttel ich oft den Kopf und denke, wie konnte Israel nur? Wenn ich genauer hinsehe, erlebe ich all dieses Scheitern Israels auch in meinem Leben. Israel hält für sich Rückblick, immer und immer wieder, weil sie lernen wollen, Gott in jeder Lebenslage, in den guten und in den schlechten Zeiten zu vertrauen. Sie erinnern sich daran, wer der ist, der wirklich helfen kann, wer der ist, der das Leben wirklich reich macht. Und sie erleben immer wieder neu ein Leben mit dem in ihrer Mitte, der sie geschaffen hat, der sie auserwählt hat, der sie geleitet und geführt hat, der sie befreit hat aus der Gefangenschaft. Das ist das Beste, was ihnen passieren kann, in guten wie in schlechten Zeiten. Unser Jahresrückblick 2020 ist noch nicht geschrieben. Die Hälfte davon ist geschrieben, die andere Hälfte ist noch offen. Wir haben die Möglichkeit, diesen Jahresrückblick jetzt zu prägen, jetzt zu verändern oder besser gesagt prägen und verändern zu lassen. Wir haben die Möglichkeit, unser Jahr mit dem zu gestalten, den in unsere Mitte zu nehmen, der auch uns geschaffen und erwählt hat, der uns befreit hat und der unser Leben gut leiten will. Israels Rückkehr aus dem Exil beginnt hoffnungsvoll und endet sowohl im Buch Esra als auch im Buch Nehemia mit großem Frust. Denn das Volk Israel erlebt auch hier, wie in vielen anderen Geschichten zuvor, sie sind nicht beim vollkommenen Heil angekommen. Es ist noch nicht zu Ende. Der vollendete Heilsplan vollzieht sich in Jesus Christus, in seinem Tun, in seinem Sterben und in seinem Auferstehen. Ich möchte dich einladen, im Anschluss an die Predigt einmal Römer 8 zu lesen und zu lesen, was dieses Heilshandeln Jesu für Auswirkungen für uns hat. Einen kleinen Absatz davon lese ich schon jetzt. Was wollen wir nur hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? In all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Römer 8 heißt es weiter: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist, wie ich finde, einer der großartigsten Verse, die in der Bibel steht und gleichzeitig einer der gefährlichsten, weil sie so oft missverstanden wurden. Was bedeutet Römer 8 und das Handeln Jesu für unseren ganz persönlichen Jahresrückblick 2020? Zuerst möchte ich sagen, was dieser Vers nicht bedeutet. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, bedeutet nicht, dass wir als Christen vor Krankheit und vor Leid geschützt sind. Das bedeutet nicht, dass wir machen können, was wir wollen, dass Gott schon seine schützende Hand über uns hält und aufpasst, dass weder wir krank werden noch unser Umfeld. Es bedeutet nicht, dass wir in dieser Zeit nur beten müssen und dann alles gut wird. Und es bedeutet auch nicht, dass Gott diesen Virus geschickt hat, damit wir was lernen und damit diese Zeit uns zum Besten dient. Hier steht nicht, alles, was passiert auf dieser Welt, dient euch als Christen zum Besten, sondern hier steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dieser Vers aus Römer 8 oder der ganze Abschnitt fasst im Grunde zusammen, was das Volk Israel lebt. Mit Gott an unserer Seite entgehen wir nicht der Sünde und dem Leid und der Ungerechtigkeit dieser Welt, auch nicht der Krankheit und dem Schrecken. Das Schlimme passiert nicht uns zum Besten. Gott schickt nicht den Schrecken, damit wir daraus lernen oder damit das irgendwie einen Sinn ergibt, sondern denen, die Gott lieben, sollen alle Dinge zum Besten dienen. Gott kann uns auch aus den Dingen Gutes erwachsen lassen, die nicht gut sind. Das bedeutet, dass uns etwas zum Besten dient. Nicht, dass es gut ist, sondern dass Gott Gutes daraus macht. Zu gut Deutsch heißt das, Gott macht aus Scheiße Dünger. Ob ich gesund bin oder krank, das bedeutet dieser Vers. Gott ist an meiner Seite und zeigt mir, wie ich in Gesundheit und in Krankheit gut leben kann. Gott kann uns zeigen, wie wir diese Zeit des Verzichts, die wir gerade erleben, positiv füllen können. Die Bibel ruft uns auf dazu zu fasten. Wir fasten gerade einiges in unserem Leben unfreiwillig. Das bedeutet aber nicht, dass wir diesen Verzicht nicht dazu nutzen können, uns neu zu fokussieren und auszurichten, den Fokus zu legen auf das Wesentliche. Dass Gott uns auch diese Zeit zum Besten dienen lassen möchte, bedeutet, dass wir in unserer persönlichen Gottesbeziehung reifen und wachsen dürfen, zu jeder Zeit. Dass wir ihn erleben können in unserem persönlichen Leben, statt in Kreisen oder in Gemeinden nur zu konsumieren. Wir dürfen in dieser Zeit in Freundschaften investieren und in die kleinen und in die stillen Dinge des Lebens. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Nicht alle Dinge sind am besten, aber sie dürfen uns zum Besten dienen und zum Besten verhelfen. Die Heimkehr der Israeliten aus dem Exil ist verbunden mit Lobpreis, mit Buße und mit Neuausrichtung auf ihren Gott. Wir haben noch ein ganzes halbes Jahr 2020 vor uns, um eine Geschichte der Hoffnung zu schreiben, unabhängig von den äußeren Umständen. Es ist jetzt Zeit, die großen Taten Gottes in den Fokus zu nehmen, ihn zu lieben und zu sehen, wie er die Dinge des Lebens zum Besten werden lässt. Ein Rückblick lehrt uns, leitet uns in die Buße und Umkehr und Rückbesinnung auf den, der unser Leben beschenkt. Und ein Rückblick leitet uns in den Lobpreis. Und deshalb möchte ich euch einladen, Rückblick zu halten. Nicht nur eine Minute, sondern vielleicht nehmt ihr euch heute oder in der kommenden Woche eine Stunde, vielleicht sogar mehr Zeit, um persönlich Jahresrückblick zu halten und nochmal über die Frage nachzudenken, was in diesem Jahr 2020 geschehen soll, damit du am Ende dieses Jahres sagst, diese Zeit hat mir zum Besten gedient. Im zweiten Schritt nach dieser Frage überlege und besprich mit Gott, was in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten passieren soll, welche Prioritäten du setzen sollst, welche Entscheidungen du treffen kannst und wie du dich neu auf ihn fokussieren kannst, wie du beten und arbeiten kannst, dass dieses Jahr für dich zu einem wertvollen Jahr wird. Hier noch weiterführend ein paar Fragen, die dich in dieser Zeit leiten können. Ich lade dich ein, vorzuspulen, zurückzublicken, um dann weiterzugehen. Das ist dein Jahresrückblick 2020, real und auf Hoffnung hin. Ich möchte mit euch beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir in der Bibel von deiner unfassbaren, unglaublich großen und unermesslichen Treue lesen dürfen. Von deiner Geduld, die du hast mit deinem Volk, das sich immer wieder abwendet. Danke, dass diese Treue und diese Geduld auch mir gilt. Danke dafür, dass du mein Leben verändern willst, dass du Gutes bewirken willst, auch da, wo Dinge passieren, die nicht zu deinem Plan gehören. Danke dafür, dass wir dich in dieser Zeit erleben dürfen, auch in den kleinen Begegnungen und auch in denen am Bildschirm. Ich will dich bitten, dass du bei uns bist, bei jedem ganz persönlich und schenkst, dass wir wachsen dürfen. Ich bitte dich für unsere Geschwister, die denen es nicht möglich ist, an diesem Gottesdienst online teilzunehmen, und bitte dich, dass du ja auch ihnen begegnest in ihrem Alltag. Ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir Zeugen werden in unserem Umfeld, in unserem Ort für dich, auch in dieser Zeit und vielleicht ganz anders, als wir es sonst sehen und erleben können. Ich bitte dich für unser Land, für Politiker, für Ärzte, für Menschen, die Verantwortung tragen und jetzt Entscheidungen treffen müssen, die fast unmöglich zu treffen sind, weil es schwer ist, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich bitte dich, dass du Weisheit schenkst, dass du leitest und dass du uns hilfst, auch in diesem Jahr Gutes zu finden, Wertvolles zu finden, das auch Einfluss nimmt auf unser Leben nach dieser Zeit. Danke dafür, dass du mitgehst, dass du leitest, dass du segnest und dass du mit deinem großen Frieden und mit deinem Heil in und um uns herum bist. Amen. Ich möchte euch einladen, auch in der nächsten Woche wieder dabei zu sein. Dann wird Stefan uns die Predigt halten. Unsere Gemeinde ist auch in dieser Zeit angewiesen auf Spenden und Unterstützung. Die Kollekte, die sonst eingesammelt wird, fällt in dieser Zeit zumindest live weg. Und deshalb möchten wir euch bitten, uns als Gemeinde auch in dieser Zeit zu unterstützen. Gott spricht Gutes über unser Leben. Er will uns Dinge zum Besten dienen lassen. Und dass er Gutes über uns und unser Leben ausspricht, das nennen wir Segen. Und den darf ich euch jetzt zum Abschluss zusprechen. Gott sagt dir zu: Kein Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich sieht. Kein Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich unterstützt. Kein Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich liebt. Denn der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, als unser Verstehen, als unser Denken, der bewahre dein Herz und deine Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn, der auferstanden ist, um den Tod zu besiegen und damit das Leid dieser Welt. Amen.